Eine wunderbare Stille. Guten Morgen, liebe Geschwister. Auch Grüße an die, die von auswärts kommen. Auch Grüße an die, die von auswärts kommen. Von Neuberg und Neudorf und Umgebung. Ich möchte, bevor wir anfangen, noch zwei Bekanntmachungen durchgeben. Und zwar einmal ist hinten eine Karte ausgelegt an Matthias und Regina. Diese Karte liegt noch bis Ende dieser Woche. Wer sie kennt, wer sie mag, wer will, darf unterschreiben. Und dann noch was, ein Zimmerschlüssel, die Nummer 9 vom Haus, wird vermisst. Wer hat ihn gefunden oder wer ihn findet, darf ihn bitte abgeben. Wir freuen uns jetzt an diesem Morgen über das Thema Jona, der eigenwillige Prophet, der zweite Teil. Wir wollen diesen Morgen beginnen im Namen unseres Herrn Jesus und ich will eine kleine Einleitung machen, und zwar wollen wir den Prophet Jona noch einmal anschauen. Einen kurzen Überblick, ich mache nicht zu lang. Wir nennen ihn den eigenwilligen Propheten. Wenn wir zurückgehen in das erste Buch Mose, Kapitel 10, lesen wir von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet, wie Ham seinen Vater bloßstellte, als er betrunken im Zelt lag, wissen wir alle. Und dass er einen Fluch auferlegt bekam durch seinen Vater Noah. Wir könnten, aber wir tun es nicht, jetzt den Stammbaum Hams anschauen. Aber wir lesen ihn nicht, nur einige Namen herausheben. Und das soll uns hinführen auf unser heutiges Thema. Der Name Put taucht dann auf. Das bedeutet das heutige Ägypten, Äthiopien und Mauretanien. Noch ein Name, Nimrod, baute Ninive. Jetzt sind wir schon beim Thema. Und die Kanaaniter, die ihre Stämme im ganzen Nahen Osten zerstreuten, von Sidon und von Nachgera bis Gaza. Und jetzt muss es schon wieder klingeln, auch in der heutigen Zeit. Und ihre Nachkommen sind heute noch da. In diesem wirren Durcheinander damals sollte dieser Jona wirken. Hinaufgehen nach Ninive, in die Höhle des Löwen. Kommt da nicht Angst auf? Und dann noch die feindliche Großstadt zu Buße rufen. Besser wäre es doch, Gott würde diese Stadt zerstören. Sind diese Gedanken nicht menschlich? Können das nicht auch unsere Gedanken sein? Aber auch solche ängstliche und auch widerspenstige Menschen nimmt der Herr als Werkzeug und zeigt uns im Handeln seine Gnade und seine Langmut. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, dir sei Lob und Dank, dass du uns herausgeführt hast aus der Nacht und jetzt wieder in das Licht des Tages. Hab Dank, Vater, dass wir zu dir, Vater, sagen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen in all unserer Schwachheit. Und hab du Lob und Dank, dass wir wissen dürfen, wir sind geborgen in dir. Dank sagen aber auch, dass du unsere Kinder, die in den Nebenräumen sind, behütest und bewahrst und auch sie schon deinem Wort zuführst. Vater, und wir dürfen dir jetzt Danke sagen für das Wort, das uns Albrecht bringen wird. Du hast es ihm eingegeben. Er wird es uns sagen durch seinen Mund. segne du ihn und segne du uns und schenke du uns ein offenes Herz und auch, dass wir es mit hinaustragen dürfen, dein Wort in den Alltag. Sei du mit uns allen, auch jetzt in dieser Stunde. Amen.
Amen.
Wir singen jetzt das Lied 395. 395, Gott wandelt allen Fluch in Segen. Lieber Albrecht, jetzt wünsche ich dir viel Freude für deinen Dienst.
Dankeschön. Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir dürfen wieder in das Wort hineingehen und weitermachen an unserem Thema, dem Jona. Leider gibt es nur noch eine Stunde zu diesem Thema. Und Johannes hat ja schon erwähnt, er wollte eigentlich 4 Stunden dazu machen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ich jetzt auch in einem gewissen Dilemma stehe mit der Zeit. Aber ich, der Herr möge Gnade schenken, dass genau das drankommt, was er haben möchte. Und das ist mein und auch sicher euer Gebet. Ich möchte keine große Einleitung machen, sondern einfach weiterfahren. Wir waren gekommen bis dahin, dass der Jona in das Meer geworfen wurde, dass eine große Stille eingetreten ist und dass diese Stille eine gewissermaßen übernatürliche Stille war, sodass die Seeleute plötzlich, nachdem sie noch während des Sturms jeder zu seinem Elohim gerufen hatte, dass sie plötzlich Yahweh, dem Gott Israels, Opfer und Gelübde bringen. In der Stille. Ja. Und jetzt geht die Geschichte weiter mit Jona. Und da heißt es ganz einfach: Und Jona bestellte oder ja, er orderte einen großen Fisch.
Nein. Der Herr geht nicht an.
Und Yahweh bestellte einen großen Fisch.
Ja? Unterschied zwischen Yahweh und Jona.
Ja. Genau. Danke für die Korrektur. Gott, der Allerhöchste, bestimmt souverän das Geschehen. Yahweh bestellte einen Fisch, um Jona zu verschlucken. Ja? Der Fisch hatte also genau die Order, Jona nicht zu zerkauen, sondern zu verschlucken als Ganzes. Ja? Und Gott beendet das Kapitel und Yahweh befahl dem Fisch und er spie Jona an das Land aus. Zwischen diesen beiden Befehlen Gottes und Handlungen Gottes finden wir jetzt ein gewaltiges Gebet. In unserem Fall befiehlt Gott einem Fisch, und zwar einem vorhandenen, denn das Wort bedeutet nicht, dass er zu diesem Zweck einen besonderen geschaffen hätte, obwohl das natürlich Gott hätte genauso machen können. Denn er hat ja gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Ja? Und genauso hätte er sagen können, es werde ein Fisch, der Jona verschluckt, und es ward also. Das könnten wir genauso sagen. Aber wir wollen das, da wollen wir nicht spekulieren. Wir stellen einmal die Frage, was wäre denn gewesen, wenn der Fisch nicht gewollt hätte? Wenn er gesagt hätte, so ein großes Ding habe ich noch nie verschluckt. Die Frage klingt komisch, nicht wahr? Aber es gibt genügend Menschen, die so Fragen stellen. Ja. Etwa auch, was passiert, wenn Gott jemand erwählt und der Erwählte nicht will? Die Frage kann natürlich nur rhetorischen Charakter haben. Denn es gibt genügend Beispiele für Menschen in der Schrift, die alle möglichen Vorwände gegen Gottes Auswahl hatten. Und der Herr hat sie alle überzeugt. Wenn wir Mose nehmen, wie lange hat er mit Gott diskutiert am Dornbusch und am Schluss ist er doch gegangen. Wenn wir an Paulus denken, er wäre nie auf die Idee gekommen, den Glauben an Jesus Christus anzunehmen, bis er ihm selber begegnet ist. Und dann war er überzeugt.
Selbst sein auserwähltes Volk.
Ja.
Wollte
ja,
auch nicht.
Genau. Wir sehen an diesem Buch deutlich, dass ein Geschöpf den Plan und Willen Gottes nicht vereiteln kann, höchstens scheinbar aufschieben. Das ist eine wichtige Botschaft dieses Buches. Rhetorische Frage: Wusste Gott, dass Jona zunächst fliehen würde?
Ja.
Ja, ich danke, wenn ihr antwortet, ja?
Ja.
Davon können wir zu 100% ausgehen. Nächste Frage: Hat Gott schließlich Jona dazu gebracht, nach Ninive zu gehen und den Auftrag auszuführen?
Ja.
Natürlich, dankeschön. Schlussfolgerung als weitere Frage: Wird Gott alles erreichen, was er will?
Ja.
Das in Frage stellen wäre eine Anmaßung ohnegleichen. Es wäre, unseren Gott selbst in Frage stellen zu wollen,
ja,
in seiner Person. Für den Glaubenden spielt es keine Rolle, welcher Typ Fisch Jona verschluckte. Alle Gedanken und Vorstellungen darüber sind wenig hilfreich und reine Zeitverschwendung. Es reicht, wenn da steht, Gott bestellte einen Fisch. Punkt. Sie gehen am Wesentlichen vorbei. Lebendiger Glaube muss diese Frage nicht stellen. Jahwe, der Gott der Himmel und der Erde, er bestellt einfach, er ordnet an und dann geschieht es. Er hat alle Mittel zur Verfügung. In seiner Schöpfung gibt es Fische, die das können, und es gab genau einen und keinen anderen, der den Auftrag Gottes ausführte. So genau wie Jona nach Ninive gehen sollte und niemand anders. Weil sonst hätte ja Gott den Jona absaufen lassen können im Meer und einen anderen rufen. Der Herr Jesus, und wie könnten wir es auch anders erwarten, der hat hier unten auf der Erde auch Fischen, sowohl in der Masse als auch Einzelnen befehlen können. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit Petrus, wo es um die Doppeldrachmen ging. Ja, wo die Tempelsteuer zu bezahlen war, und dann hat der Petrus ja mit den Leuten diskutiert und der Herr Jesus hat ihm dann gesagt, jetzt gehst du raus auf den See, wirfst deine Angel aus und dann wird ein Fisch anbeißen, der ein Geldstück im Mund hat, und das reicht genau für dich und mich. Also hat doch der Herr Jesus können diesem Fisch befehlen, bei Petrus an die Angel zu gehen. Ja, so einfach. Oder in Lukas 5, wo Petrus großer Fischzug war, gigantische Bedeutung, ja, dieser Geschichte für Israel und Gottes Handeln. Die fangen die ganze Nacht nichts und dann steht der Herr Jesus als Nichtfischer am Ufer und sagt dem Fischer Petrus, jetzt fährst noch einmal raus auf die Höhe des Sees, in Klammer, wo keine Fische sind, Klammer zu. Und was passiert? Die fahren heim und die Netze brechen. So viele gab's. Dann zum zweiten Mal wird eine ganze lange Nacht nichts gefangen am Ende in Johannes 21. Und da gehen dann 153 Fische ans Netz, auch bei Tag gefangen. Ja? Normalerweise werden die ja nachts gefangen. Hat auch symbolische Bedeutung, können wir jetzt nicht drauf eingehen. Kann nicht alles Bange fragen, alle Angst, alle Erbitterung, alle Sorgen über uns selber, über die Verhältnisse, die Gedanken zum gegenwärtigen Chaos in der Welt, über solchem Handeln unseres Herrn gänzlich zur Ruhe kommen. Wir wissen, er ordnet an und dann passiert es. Und dazu sind sie ja uns aufgeschrieben worden. Ja, sie sind ja nicht nur deshalb da, damit wir die prophetischen Zusammenhänge verstehen, das auch und zuerst, aber dann soll auch die praktische Konsequenz aus diesem Geschehen und Handeln Gottes für uns herauskommen, dass wir in seine Ruhe eingehen, wo wir Fleiß anwenden sollen nach Hebräer 4, Vers 11. Natürlich dürfen wir das einüben. Gott gibt uns die Zeit, dass wir das einüben. Aber wir müssen uns auch dazu hinhalten im Gehorsam. Ja, weil sonst kriegt man es nicht geübt. Wir haben am Kaffeetrinken über das Klavierspielen geredet und da hat der Viktor gesagt, man muss einfach üben. Ja, wenn man nicht übt, dann wird es nichts. Ja. Wieder in Vers 1, 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Wir nehmen Gott auch kindlich beim Wort. An dieser Stelle, ja, zumal ja der Herr Jesus genau dieselbe Formulierung in Matthäus 12, Vers 40 verwendet, als es um das Zeichen für Israel geht. Und er bestätigt ja auch damit die buchstäbliche Wirklichkeit des Geschehens mit Jona. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Nun im ersten Unterpunkt Jonas Gebet. Zum Schluss unseres ersten Teils haben wir noch kurz Jonas Gebet zu betrachten. Allein dieses würde mindestens 2 Versammlungen füllen, das Gebet an sich schon. Einige Punkte wollen wir jetzt herausnehmen. Jona ist um seines Ungehorsams willen im Bauch des Fisches angekommen. Und dieses Gericht drängt ihn zum Gebet. Menschlich gesprochen war sein Leben zu Ende. Ja, weil er konnte ja nicht unmittelbar damit rechnen, dass er da wieder rauskommt. Hoffentlich muss unser Gott nicht dich und mich durch harte Maßnahmen ins Gebet führen. Ja, da wollen wir auch ganz praktisch denken und uns ermahnen lassen. Psalm 107, Vers 23 folgende beschreibt fast buchstäblich die Geschichte Jonas. Wer will, möge sich die Stelle aufschreiben, die können wir der Zeit halber nicht lesen. Dort steht eigentlich genau das, was auf dem Schiff dann ablief und was der Jona bei seinem Hinauswurf in das Meer erlebte. Vers 3 und 4 in Jona 2, da lesen wir, ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jahwe und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Und wir lesen, dass der Jona aus dem Bauch des Fisches redete. Das heißt, er war zumindest mal noch für eine gewisse Zeit dort in dem Fisch am Leben. Ja?
Und bei Bewusstsein.
Und bei Bewusstsein, ja. Und es ist, sicher hat er das Gebet hinterher aufgeschrieben, ja, aber gebetet hat er es im Bauch des Fisches. Die Formulierung des Gebets klingt, als ob Jonas Seele tatsächlich im Scheol gewesen wäre. Ja? Damit hätte er, wenn das so gewesen wäre, eine Totenauferweckung zurück in das alte Leben erlebt. Und wir haben ja solche Geschichte auch bei Elia einmal und bei Elisa zweimal, dass Menschen während der Zeit des ersten Bundes in das alte Leben zurückgekommen sind. Denkbar ist es durchaus und es würde das Bild für den Aufenthalt unseres Herrn im Totenreich noch vervollkommnen, ja, wenn Jona tatsächlich gestorben wäre und der Herr ihn wieder auferweckt hätte im Bauch des Fisches und dann ans Land gespielt. Also denkbar wäre das, wir wollen aber da nicht spekulieren, sondern das einfach mal so stehen lassen. Der Bruder Bullinger hat in seiner Companion Bible diesen Gedanken geäußert. Er sagt nämlich in Vers 3, ich schrie aus dem Schoß des Scheols. Ja. Und das ist schon eine harte Aussage, ja. Die müssen wir einfach mal so nehmen, wie sie dasteht. Und da kann es durchaus sein, dass der Herr sowas gemacht hätte. Eine Auferstehung war es dann, wenn es nun so gewesen wäre, dann doch nicht, ja, weil der Erste, der auferstehen durfte und musste, war Christus selber. Er war der Erstgeborene aus den Toten. Und der Jonas sagt ja zumindest auch nicht, ich hatte das Gefühl, im Scheol zu sein. Ja, sondern er sagte, er sei da gewesen. Und das muss uns zu denken geben. Vers 7 sagt er, ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge. Der Erderiegel waren hinter mich für den Äon, steht da im Hebräischen. Eine eigenartige Bezeichnung. Gemeint ist der Gegenwärtige, also der bis zu der Auferstehung von der Hanna in ihrem Gebet erwähnt, von Hesekiel 37 in dem großen Gesicht der Totengebeine gesehen. Also hier spricht er irgendwie eine Prophetie aus für Israel, denn Israel wird bis zum Ende des Äons im Gericht sein und erst am Ende des Äons in Summe zurechtkommen. Ja? Von den messianischen Juden einmal abgesehen, die der Herr jetzt schon herausruft. Also kann man mit der Bezeichnung durchaus was anfangen, ja, für den Äon im Bauch des Fisches gewesen zu sein, wenn man das auf Israel bezieht. Und das müssen wir ja schließlich tun. Du führtest mein Leben aus der Grube herauf, Yahweh, mein Gott, sagte auch. So empfand er in dieser Zeit im Bauch des Fisches. Grube wird über 50 Mal im ersten Bund als Synonym für den Scheol und auch das Grab verwendet, dieser Ausdruck.
Ja.
Besonders im Buch Hiob, in den Psalmen und bei Hesekiel. In Vers 8 sagt er, als meine Seele in mir verschmachtete oder auch kraftlos oder bedeckt wurde. Und Vers 5 klingt dann zunächst die Unumkehrbarkeit dieses Erlebens an, indem er dort sagt, und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Und wenn man die alttestamentlichen Stellen über das Verweilen im Scheol nachliest, zum Beispiel in Psalm 88, da werden dort ähnliche Dinge gesagt. Und genau an der Stelle, als seine eigene Kraft am Nullpunkt war, in Vers 8 beschreibt Jona, als meine Seele in mir verschmachtete, da gedachte ich Jahwes, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Ja, so muss Gott Menschen immer wieder mal an ihren Nullpunkt bringen. Und dann gibt es einen Neuanfang. Und es ist gut, wenn wir zu diesem Nullpunkt dann auch Ja sagen. Ja, das trifft ja auch uns als seine Kinder, nicht nur die Menschen draußen, um einmal den ersten Schritt zum Glauben hin zu tun, sondern es trifft auch uns immer wieder. Und wenn der Nullpunkt da ist, dann ist gut, wenn wir ein Ja dazu finden, denn Gott will dann etwas Neues machen, mit uns und durch uns. Dann erst, als er am Nullpunkt war, hat ihm sein Gott geantwortet. Welch gewaltige prophetische Aussage, wenn wir in Jona das ganze Israel symbolisch dargestellt sehen. Mehr dazu dann noch in unserem Thema das Ende des gegenwärtigen bösen Äons, denn da kommen wir auf diesen Zusammenhang direkt zu sprechen. Denn auch dieses ruft erst aus der Bedrängnis zu Yahweh, seinem Gott. Und dann kommt eine umfassende Erneuerung. In Vers 5b haben wir noch was ganz Besonderes. Jona hat trotz der zunächst ausweglosen Lage eine Hoffnung, den aktuellen Tempel in Jerusalem wieder zu sehen. Er sagt dort, verstoßen bin ich aus deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Das ist also eine gewaltige Hoffnung, trotzdem er sich hier im Gericht Gottes befindet. Vielleicht hatte er im Geheimen geahnt oder er wusste es, dass sein Gott ihn trotz seiner eigenwilligen Flucht doch dahin bringen würde, wo er nicht wollte. Denn er kannte seinen Gott sehr gut und er hat den Grund für den Sturm exakt gewusst. Auch wie wir in Kapitel 4, Vers 2 lesen, dass seine Predigt gegen Ninive erfolgreich und Yahweh den Feinden Israels gnädig sein würde, das war ihm nicht verborgen. Und er wusste, dass Gottes Verheißung und Auswahl und Berufung unbereubar sind. Ja, wenn Gott etwas sagt, dann wird er das auch tun. Auch dann, wenn der Auserwählte, ja, wenn wir jetzt Jona, Paulus oder Israel als Volk nennen wollen, zunächst den verkehrten Weg wählen und Gott sie dann auch ein Stück diesen Weg gehen lässt. Ja, wir hatten das auch dieser Tage schon ein paar Mal gehört. Wie kostbar ist es doch in unserem Wort, unserem Gotteswort. Und das muss unsere Herzen immer wieder aus Dank und Anbetung überfließen lassen. Dann darf auch einmal ein Halleluja über unsere Lippen kommen. Das sind wir als aufrechte Deutsche oder wie man sich nicht so konservative Deutsche nicht gewohnt. Vers 9 kommt noch ein wichtiger Satz. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Weite, und da könnte man auch das Wort Güte reinsetzen in die Übersetzung, denn das hebräische Wort kann sowohl mit Gnade als auch mit Güte wiedergegeben werden. Im Psalm 144, Vers 1 und 2 lesen wir: Gepriesen sei Yahweh, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Kriege. Meine Güte und meine Burg, meine hohe Feste und mein Erretter, mein Schild und der, auf den ich traue, der mir mein Volk unterwirft. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Und es steht interessanterweise als erstes da: meine Güte und dann meine Burg. Also der David hatte erkannt, dass das absolute Wesen Gottes seine Güte ist, seine Gnade. Und der Paulus erklärt uns in Titus 3, 4 und 5, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung, oder eigentlich müsste man sagen Vollwaschung, der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ja, so dürfen wir, du und ich, sagen: Mein Gott und Vater ist meine Güte, meine Gnade. Die Güte unseres Gottes und Vaters ist auch unser Herr Jesus und unser Haupt Christus. Das ist die Güte, als die Güte Gottes erschien. Ja, das Wort wurde Fleisch. Also ist der Herr Jesus die personifizierte Güte Gottes. Also muss er die Originalgüte sein, weil wir lesen, dass der Herr Jesus das Abbild oder das, der Abdruck seines Wesens sei, nach Hebräer 1.
Und vom Vater ausgegangen.
Vom Vater ausgegangen ist, ja. In Vers 10 haben wir schließlich noch drei wichtige Aussagen. Jona wird opfern mit der Stimme des Lobes oder Dankes. Und das geschieht, wenn jemand unter Druck ist. Jona hat selber verstanden, was im Psalm 50 steht. Wer Lob oder Dank opfert, der verherrlicht mich. Und wer seinen Weg einrichtet oder wer seinen Weg auf diese Weise einrichtet, den werde ich die Rettung Gottes sehen lassen. Jona hat offensichtlich seinem Gott ein Gelübde getan, das er bezahlen will. Also ist ihm doch irgendwie ganz sicher geworden, dass er da wieder rauskommt. Weil wie soll er sonst Gelübde bezahlen wollen? Ja? Und deshalb auch der Hinweis in Vers 5, dass er noch einmal hinschauen wird zu seinem heiligen Tempel. Vielleicht hat es ihm Gott auch geoffenbart, dass er ihn da wieder rausholt. Ja, das wissen wir nicht. Aber wir dürfen an diesen Aussagen eben das ablesen. Jona bezeugt damit, dass er mit seinem Gott wieder im Reinen ist dadurch. Ja. Und der letzte Satz drückt wieder einen Wesenszug unseres Gottes aus. Bei Yahweh ist die Rettung, oder die Rettung ist Yahwehs, heißt es eigentlich hier in diesem Gebet. Keiner ist ein rettender Gott außer ihm, steht in Jesaja 45, 21. Und nach diesem kostbaren Gebet kommt wieder ein souveräner Eingriff unseres Gottes. Es klingt in unseren Ohren, als ob das alltäglich wäre. Wenn einer zum anderen sagt, mach doch mal dieses oder jenes. Denn wir lesen, und Yahweh befahl, und im Hebräischen heißt es eigentlich, er redete zu dem Fisch und er erbrach Jona an das Land oder an das Trockene. Und wir wissen ja, der Begriff des Trockene, das kommt in 1. Mose 1 zum ersten Mal vor, nachdem Gott die Wasser unterhalb der Himmel und oberhalb der Himmel getrennt hatte, dann trennte er auf der Erde die Wasser und befahl sie an einen Ort und dann wurde das Trockene sichtbar. Und das Trockene ist auch der Ausdruck für Israel, denn Israel ist das Volk des Trockenen des Landes, während die Nationen durch das Meer abgebildet sind. Und jetzt war Jona wieder dort, wo er hingehörte nach der Bestimmung seines Gottes. Denn der Jona, der gehörte nicht, sowohl nicht in den Fisch als auch nicht auf das Schiff im Meer und auch nicht ins Meer rein, sondern der gehörte ins Land. Und auch da sehen wir, wenn wir in Jona das Volk Israel sehen, ja, dass Gott sein Volk wieder an das Land erbrechen wird, oder die Nationen werden das Volk ans Land erbrechen, ja, so müsste man das Wort eigentlich wiedergeben. In der englischen Übersetzung steht es auch so, ja, der Begriff für erbrechen.
Und die ganze arabische Welt will das verhindern.
Genau, ja. Und so werden wir einmal die Nationen, wenn Gottes Zeit am Ende dieses gegenwärtigen Äons gekommen ist, alle Israeliten in das Land zurücksenden, und es wird nicht ein einziger Israelit mehr in den Nationen sein. So steht es in Hesekiel 39, 28. Auch da werden wir noch einmal hinkommen. Nun gehen wir ganz kurz zum Kapitel 3 und wollen dann zum Kapitel 4 noch ein paar Gedanken nennen und schließlich als letzten Punkt heute noch etwas zu der darstellenden Prophetie des Buches Jona lernen. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Male zu Jona. Also, mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Beim ersten Mal hatte Jahwe mehr Angaben gemacht über das, was gepredigt werden soll. Nun muss Jona gehen und er erfährt erst später den Inhalt für das, was er im Detail predigen sollte. Und das haben wir auch noch an anderen Stellen in der Prophetie. Abram zum Beispiel, der musste seine Heimat verlassen, ohne genau zu wissen, wohin es ging. Gott will, ob er genauere Angaben macht oder nicht, dass wir ihm blind vertrauen und gehorchen. Dass wir einfach gehen, wenn er sagt, geh, dass wir stehen bleiben, wenn er sagt, bleib stehen. Tun wir das, dann kommt der Herr mit uns auf dem kürzesten und für uns am wenigsten problematischen Weg ans Ziel. Wenn nicht, dann haben wir unter Umständen mit Dingen zu rechnen wie der Jona im Meer und auf dem Schiff. Und der Paulus ist sehr kurz in seiner Aussage. Er sagt zu uns als Glaubende: Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und da steht nicht, was der Weltmensch sät, sondern was der Mensch an sich sät. Und das sind auch wir. Wenn ich in meinem Leben auf mein Fleisch setze oder auf Dinge in dieser Welt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich entsprechendes ernte und wenn ich damit dann wieder heulen muss, wie der Jona im Bauch des Fisches, ja, weil ich einfach einen eigenen Weg gegangen bin. Und da verfährt Gott mit allen seinen Auserwählten gleich. Auch das dürfen wir aus dem Buch Jona lernen. Natürlich kommt der Herr mit uns trotzdem ans Ziel, das ist keine Frage. Aber manche Umwege, die haben wir inszeniert, ja, durch unseren Ungehorsam. Und da müsste manches einfach gar nicht sein. Diesmal gehorcht Jona sofort. Die Stadt war riesengroß. 3 Tage Reisen damals im Durchmesser. Und dort lebten nach Kapitel 4, Vers 11, 120.000 Menschen und eine Menge Vieh. Wenn wir von einer Tagesreise Strecke von zu Fuß von nur 40 Kilometer ausgehen. Und die Leute damals, die konnten deutlich längere Strecken laufen an einem Tag. Ja, dann entspricht es einem Durchmesser von 120 Kilometern von der Stadt damals. Ja, wenn wir Berlin zum Vergleich nehmen, dann ist die ungefähre Ost-West-Ausdehnung von Berlin etwa 90 Kilometer und Nord-Süd etwa 50 Kilometer. Dann haben wir eine ungefähre Vorstellung, was das für ein Riesending war. Das war eine Megacity, würde man heute sagen, so wie New York oder Tokio oder ähnliche Städte. Vers 4, jetzt in unserem Text. Dort erfahren wir die ganz einfache Botschaft, die Jona auszubringen hatte. Noch 40 Tage, so ist Ninive umgekehrt. Also kurz und schmerzlos. Das menschlich Unvorstellbare geschieht, dass die Bußpredigt unmittelbare Wirkung zeigt. Und als der König davon mitbekommt, und er hat ja ungefähr einen Tag gepredigt, er lief eine Tagereise weit in die Stadt rein und hat dabei diese Botschaft gepredigt. Und das hat bereits, obwohl die Stadt 3 Tagereisen Durchmesser hatte, ist das zum König gelangt und der hat sofort reagiert. Und wenn wir das lesen, dann haut uns das fast vom Stuhl, was wir da sehen. In Vers 7 bis 9, und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen nichts kosten, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen heftig zu Gott rufen und sie sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. Wer weiß, Gott möchte sich wenden und es sich gereuen lassen und umkehren von der Glut seines Zornes, dass wir nicht umkommen. Wenn wir das uns mal überlegen und das vielleicht mal in unsere Zeit hinein zu projizieren versuchen, ja, dann die Menschen würden uns doch auslachen, wenn wir solche Sachen erzählen würden, dass wir in wenigen Jahren, dass da ein Drittel der Menschheit umkommen wird im Gericht Gottes. Ja? Und das steht ja in der Offenbarung schließlich. Die Assyrer sind Semiten gewesen und offensichtlich war trotz ihres Götzendienstes noch ein Rest an Respekt vor Yahweh, dem Gott der Himmel und Israels, geblieben. Ja, das ist durchaus möglich. Neben der hier ungeschriebenen Tatsache, dass Gottes Geist mit Sicherheit auch am Wirken war und den Worten Jonas das entsprechende Gewicht verliehen hatte, sodass eine solche nationale Buße überhaupt möglich war. Denn ohne Geist Gottes geschieht nichts Geistliches, auch keine Umkehr, das wissen wir. Und das war immer schon so. Kapitel 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, von dem er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle. Und er tat es nicht. Es gab wirklich eine Umkehr dort nach diesen Worten. Und es war auf jeden Fall auch ein Signal an das gottlos gewordene Nordreich Israels, aus dem der Prophet ja gekommen war. Denn sie hörten nicht auf die Propheten, die Gott ihnen sandte. Propheten etwa wie Elia und Elisa, die gewaltige Dinge getan hatten in ihren Grenzen. Und die beiden waren ja über die Grenzen Israels hinaus bekannt. Der Hasael wurde zum Beispiel von Elia über Syrien gesalbt. Und wenn wir an Naaman denken, der die Heilung bei Elisa erlebt hatte, ja, das hat sich rumgesprochen unter den Nationen. Und so wissen wir, dass Gott eben nicht nur an seinem Volk handelt, sondern eben auch an den übrigen Nationen und damals bereits so gehandelt hat. Und wie steht nicht auch geschrieben, ja, dass Gott einmal sein Volk durch ein Nichtvolk zur Eifersucht reizen möchte? Ja? Und so sollen wir ja auch als Gemeinde, ja, ein Stück Eifersucht in Israel erwecken, ja, durch das Zeugnis, das wir leben. Und es war mir interessant, wir hatten Verbindung zu einem messianischen Juden und der berichtet eben, dass es den messianischen Juden eigentlich darum geht, dass sie im Alten Testament das Zeugnis auf Christus hin verwenden wollen, um zu ihrem Volk zu reden. Ja, sie das Neue Testament zunächst einmal in der Hinterhand halten und sich mit den messianischen Verheißungen zu den Leuten begeben, um sie dahin zu bringen, dass sie erkennen, dass der Jesus, der gekommen war, der war, der im Alten Testament, im ersten Bund, prophezeit war. Ja, und das ist ein sehr guter Ansatz. Und genau das hat zum Beispiel auch der Johannes der Täufer getan. Denn er hat das Volk Israel wieder zu seinem Gott, ja, und dem Gesetz Moses in der Originalfassung zurückgebracht. Weil wenn jemand das Gesetz Moses so liest, wie es gedacht war, ja, ursprünglich, dann kann er darin eben den darin redenden Christus erkennen. Und genau das war die Aufgabe Johannes des Täufers. Und es wird ganz sicher auch die Aufgabe der beiden Zeugen sein, die eben kurz vor dem Gericht, vor dem Endgericht über Israel auftreten werden. Unter anderem natürlich. Nun gehen wir zu Jona 4. Und das könnten wir überschreiben: Gott behandelt den Unmut Jonas über seine Barmherzigkeit. Hier begegnet uns etwas sehr Befremdliches. Normalerweise sollte man sich ja freuen, wenn böse Menschen von ihrem Weg umkehren und sich zu Gott wenden. Nicht so bei Jona. Ganz sicher hätte er sich an Israels Buße gefreut, der Jona. Denn das war ja der wesentliche Teil seines Dienstes, der Propheten Gottes an sein Volk. Israel, Elia sagte unter etwa auf dem Karmel Folgendes in 1. Könige 18, Vers 37. Das war kurz bevor dann Feuer vom Himmel gefallen war auf das Opfer und so weiter. Da sagte Elia: Antworte mir, Yahweh, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du Yahweh Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Das war der Antrieb für die ganze Aktion auf dem Karmel. Ja? Und weil das nicht funktioniert hat, deshalb hat dann der Elia später die Flinte ins Korn geworfen und hat gesagt: Ich bin nicht besser wie meine Väter. Ich habe es nicht geschafft, dein Volk zurückzubringen. Weil der Ahab, der ging seinen Weg weiter. Und ein paar Leute im Volk haben gerufen: Jehova ist Gott, Jehova ist Gott oder Yahweh ist Gott. Ja? Aber die eigentliche Umkehr im Herzen hat nicht stattgefunden. Und das hat der Elia gemerkt. Und deshalb hat er die Flinte ins Korn geworfen und ist davongelaufen und wollte sterben, wie der Jona auch jetzt hier. Ja? Also hätte sich der Jona ganz sicher auf die Umkehr seines Volkes gefreut, aber auf die Umkehr der Feinde, ja, da hat er sich nicht gefreut, denn er wusste ganz genau, dass Ninive als Gerichtswerkzeug für sein Volk bestimmt war. Ein weiteres Beispiel für das Wort zum Dienst der Propheten aus der Zeit des Joas, des Enkels Josaphats, wenige Jahre vor Jonas Dienst. Da lesen wir in 2. Chroniker 24, 17 bis 19. Und nach dem Tode Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder. Und der König hörte auf sie, und sie verließen das Haus Jahwes, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn über Juda und Jerusalem um dieser Verschuldung willen. Und jetzt kommt noch was. Und er sandte Propheten unter sie um sie zu Jahwe zurückzuführen. Und diese zeugten wieder sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Und das war auch der Grund, warum der Jona nicht nach Ninive wollte. Sicher war auch eine persönliche Angst da, ja, aber davon lesen wir nichts, sondern wir lesen das, was jetzt nachher kommt in Kapitel 4, 1 bis 4. Und deshalb zurück zu Jonas Zorn. Der hatte auch seinen Grund, den wir schon erwähnten. Wenn der Gott Israel Ninive umgekehrt hätte, dann hätte das Nordreich menschlich gesprochen noch eine weitere Gnadenzeit gehabt. Nun aber blieben Ninive und Assyrien erhalten und zog dann auch nicht lange danach gegen das Nordreich, zur Zeit Jotams und des Sohnes Usias. Und Jona kannte seinen Gott und er wiederholt hier im zweiten uns überlieferten Gebet von ihm das Motiv seiner Flucht. Und dann will er sterben. Sein Gott musste ihm mitgeteilt haben, dass er die Stadt verschonen würde. Und dass sie mit der Umkehr ernst machten, das sah er ja mit eigenen Augen. Wir sehen, wie sensibel Gott auf diese Umkehr reagiert. Ich möchte euch mal eine Stelle noch nennen, die ihr selber nachlesen könnt, in 1. Könige 21, 27 bis 29. Da bekommt der Ahab eine Bußpredigt gehalten, kurz vorher von Elia wegen der Sache mit Naboth. Und Gott kündigt dem Ahab Gericht an und aufgrund dieser Botschaft zerreißt er seine Kleider. Ja, und legt Asche auf sein Haupt und geht gebeugt einher. Und dann sagt Gott zum Elia, hast du gesehen, dass sich der Ahab vor mir gedemütigt hat? Deshalb will ich das Unglück nicht bringen in seinen Tagen. Ja, da sehen wir, dass so eine geringfügige Umkehr eines gottlosen Menschen, wie der Ahab einer war, bereits das Herz Gottes neigt, ja, sodass er Dinge zurückstellt, um dieser Umkehr willen. Und das ist das, was jetzt den Jona erbost, dass Gott so ist. Kapitel 4, 1 bis 4. Und es verdross Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zu Jahwe und sprach, ach Jahwe, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Also hat er mit seinem Gott offensichtlich über dieses Thema geredet. Weil er sagt, es war mein Wort. Vielleicht hat er zu seinem Gott gesagt, wie kannst du mich da hinschicken? Die sollen doch Israel umbringen einmal und die tun doch Buße. Ich weiß doch, dass du gnädig bist. Genau das sagt er. Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Jahwe, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jahwe sprach, ist es recht, dass du zürnst? Also Gott hat nicht einmal Feuer vom Himmel fallen lassen, um den ungehorsamen Propheten zu verzehren. Nein, er möchte den Jona dazu bringen, dass er komplett zu seinem Gott steht und dass er für sich ganz persönlich das annimmt, was er von seinem Gott weiß. Und der Jona hat hier ja nicht aus seinem Herzen allein geredet, denn er wusste ja von Mose her, ja, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Denn so stellt sich Gott in 2. Mose 34 dem Mose vor. Eine Lektion, die Jona sehr viel Mühe machte, ist diese Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Feinden Israels. Er zitiert in den gelesenen Versen, was Mose eben in 2. Mose 34, 6 und 7 über sich selber sagt. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was unser Gott für einen Aufwand treibt, um Jona, einen einzelnen Menschen, ja, von seiner Missmut zu befreien, dann ist es staunenswert. Und wenn wir das übertragen auf den Rettungswillen unseres Gottes, wenn Gott schon um eines einzelnen Menschen solch eine Aktion startet, wie wir es hier im Buch Jona haben, wie viel mehr wird er alles tun, um alle Geschöpfe dahin zu bringen, wo er sie haben will? Das ist doch klar. Jona durchquert die Stadt komplett dann und setzt sich missmutig in eine Hütte gegen Osten. Die muss er natürlich selber bauen. Ja? Gott lässt dann den Propheten durchaus eine Weile sich selbst beweihräuchern. Ja, und
mit seinem eingeschnappt sein.
Ja, mit seinem eingeschnappt sein, genau. Ja. Und er wollte sehen, ob jetzt Gott wirklich ernst macht. Ja. Er hat sich hingehockt und hat geguckt, was passiert jetzt. Und jetzt heißt es wieder wunderschön, Jona 4, 6 bis 8. Und Jahwe, Gott, bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Wenn also Gott eine Aktion startet, um jemanden von seinem Missmut zu befreien, dann funktioniert es auch. Sehen wir hier. Ja, also Gott hat, er handelt auf der einen Seite durch Gericht an Jona und schafft es dadurch, dass die Menschen, die auf dem Schiff waren, plötzlich zu ihm rufen, ihm Gelübde tun, ihm Opfer bringen. Und hier macht Gott genau das Gegenteil. Er erweist Gnade, ja, und Barmherzigkeit ohne Ende einem Einzelmenschen, ja, der hier in der Wüste hockt und um seiner eigenen Bitterkeit willen in dieser Situation war, indem er ihm Gnade erweist. Gott hatte also Erfolg mit seiner Therapie. Und wir lesen aber weiter in Vers 7 und 8. Gott aber bestellte einen Wurm am folgenden Tag, beim Aufgang der Morgenröte, und dieser stach den Wunderbaum, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er begehrte, dass seine Seele stürbe, die alte Leier wieder, ja. Und es sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wir sehen auch, wie schnell die Stimmung des Propheten von großer Freude in das extrem sterben wollen umgeschlagen hat. Ja, und vielleicht, ja, also ich habe mich da schon auch ein Stück selber gesehen. Vielleicht seht ihr auch ein bisschen von dem, was der Jona hier erlebt. Ne? Wir sind manchmal schnell oben und viel schneller manchmal wieder unten. Zum zweiten Mal sehen wir hier, wie in Vers 3, er war eben ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, was der Jakobus von Elia schreibt. Und er wollte auch sterben, weil die ganze Mission der Elia, weil die ganze Mission auf dem Karmel nicht das erwartete Ergebnis gebracht hatte. Und deshalb wollen wir auch den Jona überhaupt nicht verurteilen hier, ja. Sondern lieber uns ein Stück in ihm sehen, ja, als Darsteller für unser eigenes krummes Wesen. Zum Wunderbaum und zum Wurm gilt dasselbe, was wir bereits beim ersten Teil zum Fisch gesagt haben. Entscheidend ist für den Glaubenden hier wieder, unser Gott bestellte, er ordnete an und es geschah sofort. Es ist egal, was für ein Baum das war und was für ein Wurm. Ja? Bringt nichts, wenn wir das wissen. Es wurde bestellt von Gott und es geschah. Eine ähnliche Haltung der Juden zum Rettungsdienst an den Nationen finden wir später bei Paulus, mit dem ihm aufgetragenen Evangelium unterwegs gewesen ist. Er schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 14 bis 16 über seine Volksgenossen. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben, die Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind. Und jetzt kommt es, was ich meine, indem sie uns, ja, Paulus und seinen Mitarbeitern, wehren, zu den Nationen zu reden, dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden alle Zeit voll machen, aber der Zorn ist völlig, das heißt bis zum Ziel über sie gekommen. Ja? 1. Thessalonicher 2, 14 bis 16. Der Zorn Gottes ist völlig über das Volk Israel gekommen. Das ist ja dann auch geschehen im Jahr 70. Ja? Und wir sehen auch diese Grundhaltung Jonas, sich darüber zu erbosen, ja, wenn jemand anders Buße tut. Die Juden haben das Evangelium des Paulus nicht angenommen. Sie haben auch den Herrn Jesus nicht angenommen. Und sie wollen auch, dass es andere nicht annehmen. Und genau das ist das Problem, das wir bei Jona in seiner Haltung sehen. Na, das ist zwar menschlich verständlich gewesen bei Jona, das ist noch ein bisschen anders gelegen wie jetzt hier bei Paulus. Aber die Grundidee ist genau dieselbe. Ich will nicht, dass die gerettet werden, weil die Rettung, die mir angeboten ist, die passt mir nicht, also sollen es auch andere nicht annehmen. So einfach. Ja, natürlich gilt es nicht für alle Israeliten, ja? Aber doch ist es eine typische Haltung von nicht wenigen, denn sonst würde Paulus das nicht so hart formuliert haben. Und wir wissen ja, wie er um sein Volk gerungen hat. Und der Thessalonicher Brief, der erste, war ja einer seiner ersten Briefe. Der hatte noch während seines Dienstes in der Apostelgeschichte geschrieben. Bevor 28, ja? Kapitel 28. Ihr Gott wird sie aber hierzu erfolgreich in seine Kur nehmen, so wie Jona, der Israel auch in dieser Beziehung darstellt. Ja? Israel wird durch die Kur Gottes eben auch dazu kommen, dass sie den Nationen das Heil bringen, ja? Nach ihrer Bestimmung. Zurück zu Jona selber und vor allem der Reaktion unseres Gottes. Unser großer Gott wird darüber nicht ungehalten, über das Verhalten Jonas. Er hätte ja jetzt sagen können, also jetzt schmeiße ich ihn endgültig weg, weil jetzt, das ist zweimal schon daneben, ja, was er macht. Unser großer Gott wird nicht ungehalten, sondern er sucht, seinen müde gewordenen Propheten wieder aufzumuntern, eben die Gesinnung seines Gottes anzunehmen, die er eigentlich genau gekannt hat. Ja, es war ihm ja nicht verborgen, dass Gott so ist. Er wollte es nur für sich nicht akzeptieren. Güte und Barmherzigkeit, Ausprägungen der Liebe sind Wesenszüge unseres Gottes. All sein Handeln, um den Menschen zur Umkehr zu bringen, entspringt genau daraus. Also liebt Gott den Kosmos und er gab seinen Sohn. Und der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um den Kosmos zu richten, sondern um ihn zu erlösen, zu retten. Ja? Amen. Ja? Genau diese Prinzipien sehen wir hier abgebildet. Und Gott reagiert auch nicht aufbrausend über die Gefühlsäußerung Jonas. Mit Recht zürne ich. Ja? Richtiger, gerechter Zorn Jonas. Das bringt Gott nicht aus der Ruhe.
Eines Cholerikers.
Ja, genau. Er hat sie ehrlich vorgetragen. Auch das müssen wir zu seiner Ehrenrettung sagen. Ja, der Jona hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Er hat seinem Gott genau das gesagt, was er gefühlt hat, was er gedacht hat. Ist es nicht das, was unser Gott auch will, dass wir das tun?
Ja, genau.
Ja, wir nicht vorher 100 Euro opfern und dann zu Gott kommen und sagen, jetzt habe ich da was geopfert, jetzt möchte ich da mal das vorbringen, was ich jetzt denke. Da reagiert Gott nicht drauf, weil das ist unaufrichtig.
Ja.
Sondern Gott möchte, dass ich mein Herz ihm genauso offenbare, wie er das ja auch sieht. Ja? Dass wir in der Beziehung mit unserem Gott im Einklang sind und dann reagiert er auf mein Gebet, ja, wenn ich so zu ihm komme, aufrichtig, ehrlich. Wenn ich meine Gefühle sage, wie sie sind, und das dürfen wir. Und Jonas sprach, und Gott sprach zu Jona, Kapitel 4, Vers 9, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaums zürnest? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Ja. Und sein Gott reagiert darauf mit dem, was wir bereits bei Paulus gelesen haben. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien. Ja, genau so hat Gott reagiert. Genau so kannte er seinen Gott. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gott hat genauso reagiert, wie er vorher vom Jona gesagt kriegt. Du bist ja barmherzig und das wusste ich, deshalb bin ich abgehauen. Und jetzt erfährt er dieselbe Güte, ja, von seinem Gott, um überwunden zu werden. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Römer 2, Vers 4. Auch das könnten wir jetzt hier anführen. Unser Gott erklärt nun mit ganz einfachen Worten, was das Lehrstück mit dem Wunderbaum, dem Wurm und dem Ostwind bedeuten solle, der ursprünglichen Zuwendung Gottes an Jona. Vers 10 und 11, Kapitel 4. Und Jona sprach, du erbarmst dich des Wunderbaums, um welchen du dich nicht gemüht und ihn nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich nicht Ninives, der großen Stadt, erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Und interessant ist, dass es ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Buch in der Schrift, das mit einer Frage aufhört. Ja? Und das bedeutet doch, dass jeder, der das Buch jetzt liest, diese Frage beantworten kann, weil sonst wird die ja dastehen, die Antwort. Die steht aber nicht da, sondern sie steht im Text. Hier klingt bereits an, was der erhöhte Christus später Paulus niederschreiben ließ. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarmen, Menschen und Vieh, ja, dem ganzen Kosmos, ja, erbarmt er sich. Römer 11, 32. Und das hier Gesagte könnte jemand, der es nicht besser weiß, ja auf Menschen reduzieren, nicht aber das kostbare Wort Gottes. Römer 8, 19 bis 21 ist uns ja bekannt, ne? Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit oder Hinfälligkeit untergeordnet worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jetzt wollen wir noch ein paar Minuten an prophetischen Bedeutungen stehen bleiben. Jetzt geht mir es ähnlich wie dem Johannes gestern Morgen. Aber wir sind ja, glaube ich, noch relativ frisch, hoffe ich wenigstens. Ein paar Bemerkungen möchte ich dazu machen. Der erste Punkt wäre Jesu Aufenthalt im Totenreich. Das ist nun die einfachste Deutung, denn die macht ja der Herr Jesus selber. Das haben wir ja im Zusammenhang mit Jonas Aufenthalt im großen Fisch kurz angesprochen. Im Totenreich, das heißt Hebräisch Sheol oder Griechisch Hades oder Gehenna Hölle, befinden sich alle Seelen der Verstorbenen, die nicht aus Gottes Geist geboren sind, wenn sie hier den Leib beim Sterben verlassen müssen. Dieses große Thema dürfen wir allerdings jetzt hier nicht vertiefen. Wir lesen zwei Worte in einem, der bereits steckt, die gewaltige Verheißung. In Psalm 49, 12 bis 14, da lesen wir dann im Vers 14, man legt sie in den Scheol wie Schafe, der Tod weidet sie, und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Das ist die eine Seite, ja, was über den Scheol gesagt wird. Und die Hannah sagt in ihrem großen Gebet, Yahweh tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder heraus. Ja? Und genau das hat der Jonah ja erlebt. Er wurde in den Bauch des Fisches gebracht, ja, als Gerichtsmaßnahme, und er kam wieder raus. Er persönlich, ja. Und wir hatten ja gesagt, es könnte durchaus sein, dass er gestorben war, ja, und dass der Herr ihn wieder lebendig gemacht hat. Kann sein. Wir sagten schon zu Kapitel 2, dass die Israeliten zur Zeit Jesu ständig Zeichen forderten, obwohl der Herr unzählige Zeichen getan hat, die sie aber nicht beachtet haben. Warum? Weil sie eben die Zeichen vom Herrn forderten, die sie glaubten, dass es die richtigen wären. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Matthäus 12, 38 bis 42, dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, und da steht übrigens das Wort Seeungeheuer, das wir auch in 1. Mose 1 finden, dass Gott die Fische des Meeres und die großen, die Seeungeheuer gemacht hätte. Ja, da kommt das gleiche Wort vor. Also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht. Und sie werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht und dieses Geschlecht verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und mehr als Salomo ist hier. Also sieht man, das Buch Jona ist in doppelter Weise ein Zeichen für Israel. Erstens für den Sohn, was er getan hat, und zweitens auch für sie selber. Und für sie selber zunächst einmal im negativen Sinn. In Johannes 1, 29 bis 31, da lesen wir Folgendes. Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, der Johannes der Täufer, sehe das Lamm Gottes, welches die Sünde des Kosmos wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist. Denn er war vor mir, oder er war eher als ich. Nämlich, er hatte die Präexistenz vor den Äonen, und ich kannte ihn nicht. Aber auf dass er Israel offenbar werden möchte, deswegen bin ich gekommen im Wasser taufen. Nicht mit Wasser, sondern im Wasser taufen. Wir sehen hier deutlich, wozu der Johannes gesandt war und wozu die Taufe im Wasser diente, dass nämlich er, der Messias, Israel offenbar werde. Und das haben die Israeliten mehrfach ignoriert. Sie haben das nicht als Zeichen gewertet, obwohl es eines war. Paulus erklärt uns dann noch zu dem Werk des Herrn Jesus, Kolosser 1, 19 und 20, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut deines Kreuzes, durch ihn sowohl das auf Erden Befindliche als auch das in den Himmeln. Ja. Und wir wissen eben, dass der Herr Jesus nach Hebräer 9, 23 bis 26 in die Himmel eingegangen ist, um das himmlische Heiligtum mit seinem Blut zu reinigen. Das konnte nicht durch die Opfertiere gereinigt werden. Hebräer 9, 23 bis 26. Jona 2, Vers 11 enthält im Bild den Abschluss des Aufenthaltes des Sohnes Gottes im Scheol. Er konnte von dem Tod nicht gehalten werden. Denn was hat der Fisch machen müssen? Der Fisch musste ihn ans Land erbrechen. Ja? Und das heißt, der Scheol musste den Herrn Jesus wieder zurückgeben in das Leben. Ja? Das steckt hier in dem Bild drinne. Also bis ins Detail rein sehen wir, was an dem Herrn Jesus passiert ist. Er musste den Fürst des Lebens wieder ans Land speien, ja, an das Land Jahwes. So hat der Petrus in Apostelgeschichte 2, 22 bis 24 gesagt. Dann ist, das hatte ich auch schon angesprochen, das ganze Buch Jona ein Bild dafür, dass trotzdem der Herr Jesus gepredigt hatte, das Volk im Unglauben blieb. Männer von Ninive werden auftreten, ja, und sich darüber beklagen, dass Israel zur Zeit des Herrn Jesus nicht Buße getan hat, nachdem sie aber durch die Predigt Jonas Buße getan haben. Das ist das Bild, das hier drinnen steckt, das der Herr Jesus dann auch selber verwendet. Und wir wissen ja, dass das dann wahrscheinlich eben zur Zeit des großen weißen Thrones sein wird, wenn alle Toten auferstehen werden zum Gericht. Ja, und dann wird diese Gerichtsverhandlung gehalten. Und da wird nicht einfach alles abgeurteilt, ja, sondern da werden Dinge besprochen, ähnlich wie das, was der Herr Jesus hier als Einzelbeispiel für das Volk in seiner Beziehung zu dem ins Fleisch gekommenen Christus gesagt hat. Dann ist noch was Gewaltiges in Jona drinne. Jesu Tod am Kreuz bewirkt unmittelbar die Auferweckung von Heiligen. Jesu Tod am Kreuz bewirkt unmittelbar die Auferweckung von Heiligen. Das ist uns in Matthäus 27 berichtet. Ich möchte bitten, dass ihr das nachlest. Und das sehen wir im Jona-Buch an der Stelle, als der Jona ins Meer geworfen wird. Da fangen die Seeleute an, Jahwe Opfer und Gelübde zu bringen. Das heißt, das Gericht an Jona stellvertretend, ja, bewirkt bei denen, die das sehen, ja, eine Umkehr hin zu Jahwe, dem Gott Israels. Und sie verlassen dadurch ihre eigenen Götter, denen sie noch während des Sturms gerufen hatten. Und als der Herr Jesus am Kreuz seinen Geist aufgibt, also ihn abgibt an den Vater, da lesen wir, dass Heilige auferweckt wurden, die dann nach seiner Auferstehung in die Stadt gingen, um vielen zu erscheinen.
Aus den Gräbern.
Ja. Also auch das ist hier im Buch Jona dargestellt. Eine weitere Erbschattung haben wir da bei Elisa, ihr erinnert euch, der ist ja gestorben, wurde in eine Gruft gelegt und man hat dann später nach seinem Tod einen Toten, der durch kriegerische Handlungen verstorben war, reingeworfen in seine Gruft und beim Berühren, lest es mal bitte nach in 2. Könige 14, beim Berühren der Gebeine, des Elisa ist dieser Mensch wieder lebendig geworden. Auch das ist so ein wunderbares Beispiel im ersten Bund, ja, wo wir genau das sehen. Der Tod Jesu bereits bringt das Leben. Ja. Nicht einmal erst nur die Auferstehung. Ja. Dann wird abgeschattet das Priestertum Israels. Jona stellt im Gang nach Ninive bildhaft die Priesterrolle dar, die Gott seinem Volk bezüglich der Nationen zugedacht hat. Denn er sagt in 2. Mose 19, 5 und 6, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und die Priester waren diejenigen, die das Volk ja, in der Nähe Gottes halten sollten. Ja, durch Predigt und durch Opfer, durch stellvertretendes Opfer für die Sünden. Und das war eigentlich die Rolle, die das Volk Israel gegenüber allen Völkern haben sollte. Und dieser Aufgabe sind sie nicht nachgekommen, sie sind weggelaufen vom Herrn. Aber der Herr wird sie genauso wieder zurückbringen zu dieser Aufgabe, ja, so wie er den Jona wieder dahin gebracht hat, dass er nach Ninive geht. Und Gott hat keinen anderen genommen, sondern Jona. Und Gott wird auch bezüglich Israels kein anderes Volk nehmen, um den Nationen zu dienen. Ja, auch das steckt in der Prophetie des Buches drin. Und schließlich ist Israel ein Fluch unter den Nationen. Das wird dargestellt durch die Schiffsleute. Die Schiffsleute, die sind ja nicht in einen normalen Sturm geraten, sondern in den Sturm, der als Gerichtsmaßnahme über Israel gebracht wurde. So wurden praktisch die Nationen in Mitleidenschaft gezogen durch das Gericht an den Propheten. Und genauso wird die Völker ein Gericht, werden in das Gericht über Israel mit hineingezogen werden. Ja, das werden wir dann in unserem anderen Thema noch sehen, in Hesekiel 38, 39. Dann wird dargestellt, wenn Israel umkehrt, werden die Nationen gerettet. Das ist die Stille des Sturms. Ja? Wenn also das Gericht vorbei ist an Israel, an Jona, dann sind die Seeleute zurechtgekommen. Und genauso wird es mit Israel sein, wenn das Gericht Gottes an Israel vollzogen ist, dann werden die Nationen nach Jerusalem gehen, um Laubhüttenfest zu feiern. Dann schließlich Israel schreit aus der Tiefe des Gerichts zu seinem Gott, als der Jona im Bauch des Fisches ja, zu seinem Gott redet, da war er noch mitten in seinem Gericht. Und bei Hosea lesen wir, dass Israel am Ende des Äons, am Ende der Tage, aus der Bedrängnis zu seinem Gott flehen wird und dann gerettet werden. Ja? Also das sind alles so Punkte. Und ich möchte jetzt an der Stelle schließen und ich hoffe, ich erfahre von euch die gleiche Barmherzigkeit wie gestern der Johannes bei seinem großen Thema. Ja, der Herr möge sein Wort an unseren Herzen segnen. Ich will noch beten. Vater, hab Dank, dass du unendlich gütig bist und dass deine Liebe es gemacht hat, dass wir, jeder Einzelne von uns, auch hier jetzt sein dürfen, dass wir als deine Kinder deine Güte erfahren durften. Und so haben wir auch gesehen, dass du den Propheten unter deine Maßnahmen genommen hast und du hast ihn sicher dahin gebracht, wo du ihn haben wolltest, dass er nicht nur wusste, dass du barmherzig bist, sondern dass er sich dann auch wohl gefreut haben wird an deiner Barmherzigkeit. Und darüber preisen wir dich und wir danken dir, dass du auch in diesem kleinen Buch darstellst, dass du souverän handelst und dass deine Absicht dazu führt, dass alles wieder zu dir zurückfindet. Amen.
Amen.
Lieber Albrecht, wir danken dir, dass du uns das Wort unseres Herrn sagen durfte. In einer Predigt, die eben doch gedrängt war. Und es war mit Sicherheit Gott gewollt, dass es nur 2 Stunden waren. Aber vielleicht ist es auch Gott gewollt, dass wir einmal die Gesamtausgabe am Büchertisch finden. Jetzt dürfen wir miteinander singen das Lied 396, Gott will, dass alle selig werden. Thank you.